What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Ja, wir sind dann wohl hier bei Movie Break. Ich bin Lida und nicht allein. Ich bin hier mit dem Regisseur von Wir sind denn wohl die Angehörigen, einem psychologischen Drama über die Remzma-Entführung, das am 3. November in den Kinos startet. Hallo Hans-Christian Schmidt.
Hallo.
Zuerst mal die Frage, wann bist du zum ersten Mal mit der Materie der Remzma-Entführung in Berührung gekommen?
Das war 1996, als mein allererster Kinofilm ins Kino kam, nach Fünf im Urwald. Und wir mit dem Film unterwegs waren auf einer Kinotour. Das war der April 96. Und da gab es damals dann die ersten Meldungen, dass die Remzma-Entführung zu Ende ging. Während der Entführung gab es ja so ein Stillhalteabkommen. Und dann erinnere ich mich an den Spiegeltitel und an alles, was man dann lesen konnte über diese 33 Tage. Aber ich hatte das auch alles wieder vergessen zwischendurch. Also es war mir gar nicht so im Bewusstsein, dass ich immer überlegt hätte, einen Film drüber zu machen.
Das wäre jetzt nämlich diese Frage gewesen. Hast du damals schon gedacht, darüber würde ich gerne einen Film machen und dann wurde es jetzt endlich Realität?
Gar nicht. Eher im Gegenteil, weil ich mich ja nicht mit so Krimis oder Thrillern eigentlich beschäftige, sondern in erster Linie mit Familiengeschichten. Und erst als dann Johann Schärers Buch kam, und ich gesehen habe, dass da drin auch eine Familiengeschichte steckt, hatte ich das Gefühl, das ist etwas, was man auch im Film erzählen könnte. Diese Dynamik zwischen Mutter und Sohn und dem abwesenden Vater und wie die sich sehr konzentriert eigentlich immer um einen Esstisch versammeln und mit den Leuten im Haus besprechen, wie es weitergehen könnte.
Ist das Projekt unabhängig bei dir entstanden, dass du diesen Film so aufsetzen wolltest als Familiendrama oder hat Johann Schärer auch schon mal das Interesse gehabt, einen Film zu machen und das hat sich dann getroffen?
Na, das hat sich getroffen, beziehungsweise weil, also man liest ein Buch, in dem Fall hat Michael Gutmann es gelesen, der Co-Autor. Ich habe es gelesen, wir hatten beide das Gefühl, das interessiert uns für eine filmische Umsetzung, wir fragen jetzt mal an. Und dann hat man ja ein Telefonat mit einem Agenten, der sagt dann, ja, das Buch soll oder darf verfilmt werden. Es gibt schon ein Dutzend Mitbewerber, ihr könnt euch vorstellen. Und dann hatten wir ein Gespräch in Hamburg und haben dort schon erzählt, dass wir die Perspektive möglichst nah an Johann lassen würden und an seiner Mutter, dass wir nicht den Entführten zeigen wollten und mit diesem Konzept haben wir uns einfach beworben. Bei aber eben jemanden, der auch wollte, dass sein Buch verfilmt wird. Das kam zusammen.
Es ist sehr interessant, dass Johann Schärers Perspektive, also die des jungen Sohnes, der damals Teenager ist, ausgewählt hat. Es scheint sehr signifikant für die Zeit, die wir erst heute haben, auch wenn es in Mitte der 90er steht nämlich diese All-About-Me-Kultur. Es passiert etwas Schreckliches passiert einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen und sofort kommt jemand und sagt, okay, jetzt geht das aber nur noch darum, wie ich das empfinde und wie ich das sehe. Schien das euch jemals kritisch, dieser Ansatz? Denn Johann ist ja hier wirklich nicht das Opfer. Das Opfer ist Johann Remzma, der angekettet irgendwo sitzt und sein Leben bangen muss. Johann ist die ganze Zeit nicht in Gefahr und diesen Verlust des Vaters oder von Familienangehörigen, der ihm jetzt droht, der ist ja nichts Einzigartiges, der droht ja auch anderen Menschen in verschiedensten Situationen. Inwiefern schien es euch vielleicht schwierig, hier noch eine Empathie für diese junge Figur zu erzeugen?
Also mir kam der Gedanke gar nicht. Ich habe eigentlich sofort verstanden, dass jemand, der so etwas erlebt hat, wie die Entführung seines Vaters, auch eben jetzt nach längerer Zeit, nach über 20 Jahren, das Bedürfnis hat, auch aus seiner Perspektive zu erzählen, was er damals erlebt hat, weil auch die Angehörigen sind, so viel glaube ich, habe ich jetzt verstanden, Opfer. Und in der Öffentlichkeit wird das oft anders dargestellt. traumatisiert sind auch die Menschen, die 30 Tage lang im Haus nicht wussten, ob der Vater oder Ehemann zurückkommt. Und Johann sagt ja auch, für ihn ist das Ganze nicht gut ausgegangen, obwohl man ja immer sagen kann, dein Vater Jan Philipp Renzmer kam doch körperlich mehr oder weniger unversehrt zurück. Er sagt, schon mit dem Beginn der Entführung konnte das gar nicht mehr gut ausgehen.
Das ist ein sehr interessantes Statement, das ich auch gehört habe und auf das ich sonst auch zurückgekommen wäre, nämlich inwiefern konnte das für Johann nicht gut ausgehen. Er hat ja immer noch, man muss sagen, das ist die deutsche Erbelite. Diese Familie ist extrem reich und darüber werden wir hoffentlich auch noch sprechen in ein paar Minuten. Er hat 2 Bücher darüber geschrieben und daran sogar verdient. Er hat offenbar kein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und man könnte sagen, wenn jetzt noch ein Film kommt, für dich ist es ein künstlerisches Projekt, das dich fasziniert dramaturgisch, aber bei ihm steht ja vielleicht auch ein gewisses Geltungsbedürfnis dahinter, denn es kommt ja eine neue Öffentlichkeit dadurch. Inwiefern ist es jetzt für ihn nicht gut ausgegangen? Es wirkt ja fast so, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, es wirkt ja fast sogar so, als ob er durch die Entführung gewisserweise profitiert hätte.
Glaube ich nicht. Also müsstest du ihn auf alle Fälle aber auch selbst fragen, wie er dazu steht. Ich mache auch keinen Unterschied, ob jemand, der ein Buch schreibt, arm oder reich ist. Weil jeder, der ein Buch schreibt und es veröffentlicht, hat ja offenbar den Wunsch, sich zu profilieren und sich auszudrücken. Dass Johann, ich kenne die finanziellen Verhältnisse von Johann gar nicht, aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus stammt, okay, klar, konnte er sich nicht aussuchen. Und auch die Entführung sehe ich ja in Perspektive zu dieser ganzen Renzmer-Familiengeschichte. Also ich finde, da muss man dann 3-4 Generationen weit gucken, wie Jan Philipp Renzmer sich aus dieser Tabakdynastie rausgezogen hat, welches Verhältnis er zu seinem Vater hat, dann gibt's den Großvater, dann gibt's die Familie von Johann. Das ist echt ein komplexes Thema. Aber was ich schon glaube, dass es für einen 13-jährigen Jungen, egal in welchen Verhältnissen er lebt, traumatisierend ist, wenn er 4 Wochen lang mit der Vorstellung lebt, mein Vater ist irgendwo festgehalten, in irgendeinem Keller, in irgendeinem Loch, und wird möglicherweise erschossen. Das versuche ich mir für mich vorzustellen und glaube schon, dass es zu einer Traumatisierung führt. Es gibt dann einfach bestimmte Situationen, die kann man nicht mehr anders denken, als dass das, was damals passiert ist, wieder passieren könnte zum Beispiel. Das meine ich damit.
Der ganze Film spielt im Haus der Familie, im Privatraum der Familie. Wie habt ihr diesen Privatraum konstruiert? Habt ihr da mit den Verwandten gesprochen, mit der Mutter, mit Johann? Seid ihr an die richtigen Schauplätze gegangen? Und wie habt ihr dann eure Kulissen da konstruiert? Das ist ja auch ein sehr intimer Vorgang, wenn man so sehr ins Privatleben einer Familie geht.
Also wir haben die alle getroffen, die Johann, seine Mutter, Bruder, die Angehörigenbetreuer, den Anwalt, alle, die da waren. Und von einem Treffen im Haus, in dem das damals passiert ist, wusste ich auch, wie die Räume angeordnet sind und konnte mir ungefähr vorstellen, nach welchem Haus wir suchen würden für die Dreharbeiten. Also das ist eben, wie auch in Johanns Buch schon beschrieben, eine bestimmte Blickverbindung gibt, vom Esszimmer ins Wohnzimmer, von der Treppe, die da runterkommt, ins Wohnzimmer. So, nach dem haben wir gesucht. Das fand ich wichtig, dass wir, wenn wir uns schon so sehr beschränken auf dieses Haus und gar nicht so viele Motive haben, dass wir in diesem Haus oder in diesem Esszimmer, wo sie immer sitzen, über Blickkontakte arbeiten können und das zumindest der Erzählung, wie wir sie im Film haben wollen, dient. Was mir auch wichtig war, weil du vorher so von dem Reichtum der Familie gesprochen hast, das Haus der Scherers, das da in Blankenese steht, ist eigentlich eins der unauffälligsten oder bescheidensten. Also ich hatte das Gefühl, dass die Familie den Reichtum nicht so ausstellt. Und so haben wir dann auch versucht, das Szenenbild zu machen in unserem Haus, das wir gefunden haben. Also es sind wohlhabende Leute, aber ich finde, es sollte nicht so eine große Rolle spielen im Film.
Das ist sehr interessant, denn es ist mir auch aufgefallen, dass das Haus, und genau genommen sind es zwei Häuser, die haben, weil sie auch zum Thema sein Reichtum nicht ganz so auszustellen. Sie haben so wahnsinnig viel Besitz, dass er zwei riesige Häuser erfordert, um ihn unterzubringen. Und es gibt auch eine tolle Szene im Film, wo der Junge eine Marken-E-Gitarre bekommt zu Ostern.
Ah, ja. Okay.
Zu Ostern, ne? Wo die meisten Kinder gar nichts kriegen, kriegt er eine Marken-E-Gitarre. Ja. Also das sind Leute. Natürlich hat er sich das nicht ausgesucht und wir alle würden es nicht wegschmeißen, wenn wir es hätten, oder vielleicht doch, manche schon. Aber die sind nicht einfach nur wohlhabend, die sind unglaublich reich. Und zwar so reich, dass sie 30 Millionen Lösegeld zahlen können. Und da kommen wir zu einem interessanten Punkt, nämlich dem Polizeiversagen. Die Polizei hat, das kann man, denke ich, so sagen, ich sage es so, versagt in diesem Fall. Sie haben mehrfach Fehler gemacht bei den Ermittlungen, die Remzma, also den Vater, in Gefahr brachten und dazu geführt haben, dass zum Beispiel arrangierte Lösungsübergaben gescheitert sind, weil die Polizei zu spät war oder getrödelt hat und Sachen nicht auf der Reihe hatte. Wie viel Kritik gab es da möglicherweise von der Polizei? Haben die gesagt, ihr könnt uns aber nicht so darstellen, wir sind die Polizei, ihr müsst uns vernünftig darstellen, auch wenn es den Tatsachen durchaus entspricht, also das ist nicht fiktiv, das ist die Realität?
Ein Satz noch zum zweiten Haus von Remzma, ist okay? Also, klar. Also, ich kenne niemanden, der ansonsten in zwei Häusern aufwächst, und ich stelle es mir auch noch nicht mal als ideal vor, in zwei Häusern aufzuwachsen. Aber dieses zweite Haus hat er für seine Bücher gebaut. Das finde ich dann schon wieder echt interessant. Also, dass jemand so sehr in einer eigenen Welt lebt. Wir sprechen nicht von einem Haus, das für Wertgegenstände da ist, sondern einfach für seine Leidenschaft der Bücher. Und er leitet ein Institut in Hamburg, Institut für Sozialzeit, irgendwas Geschichte, und hat da 60 oder 70 Arbeitsplätze geschaffen für Leute, die, glaube ich, relativ unbehelligt dort forschen können. Also ich dachte immer so, es gibt solche Leute oder solche Leute, die sind so wohlhabend, dass sie in Frage kommen für Entführungen. Und da fand ich es dann in dem Fall man kann ja nicht sagen, den einen oder anderen hätte es mehr oder weniger treffen können, aber ich fand es bemerkenswert, dass der Entführte so viel selbst über dieses Thema nachgedacht hatte, dass er die Wehrmachtsausstellung initiiert hatte, dass es immer auch um Gewalt ging in seinem Leben, dass er keine Sicherheitsvorkehrungen hatte, dass er das für sich abgelehnt hat und dann Entführungsopfer wurde. Okay. Die Polizei. Die beiden Angehörigenbetreuer haben uns sehr offen Auskunft darüber gegeben, wie sie ihre Rolle im Haus damals gesehen haben. Und dann wurde auch klar, dass sie nicht immer einverstanden waren mit dem, was die Einsatzleitung an Taktik vorgibt. Und da es streng hierarchisch gebaut ist, hatten sie keine Möglichkeit zu widersprechen. Der Einsatzleiter selbst ist jemand, mit dem wir auch ein Gespräch hatten, der gesagt hat, ich bin nicht einverstanden, dass ich so dargestellt werde in dem Film, aber faktisch ist das, was ihr aufgeschrieben habt, richtig. Er sieht sich nur als Mensch ganz anders. Das ist dieser Polizeieinsatzleiter aus der fünf Filme. Also haben wir den Namen geändert.
Okay, und ein wichtiger Punkt bei diesem Film, der eine sehr reduzierte dramatische Handlung in dem Sinne hat, es gibt nicht viel Action. Das, was passiert, ist vor allem auf emotionaler Ebene entscheidend. Da spielen die Schauspieler natürlich im doppelten Sinne die entscheidende Rolle. Wie habt ihr die gefunden, gerade die Darstellerin der Mutter und den jungen Darsteller des Sohnes von Johann Scherer? Und hatten da die realen Personen auch ein Mitbestimmungsrecht oder war das für immer deine Entscheidung und du hast die ausgewählt?
Meine Entscheidung zusammen mit den Leuten, mit denen ich arbeite, also Casting-Agentin und den Vertrauten hier so im Team. Die Mitbestimmung von Johann Scherer, die ging nur bis zur zweiten Treatment-Fassung. Also da konnte er sozusagen noch ein Veto einlegen und danach nicht mehr. Ich habe die so gefunden wie immer. Also man redet, überlegt, wer in Frage kommt, lädt Leute ein, probt, spielt Szenen und sucht dann aus.
Der Film wirkt in seinem Szenario noch immer sehr nah an der Realität. Wo habt ihr euch denn am weitesten von der Wirklichkeit entfernt, vielleicht um eine gewisse filmische Dynamik noch mehr reinzubringen? Es ist jetzt endlich nicht die Realität so, wie sie 1A passiert ist. Es ist keine Doku. Es ist ein Spielfilm, der auch irgendwo ein Publikum ansprechen soll, der auch ein gewisses Unterhaltungsbedürfnis bedient, auch wenn auch auf einer anspruchsvollen Ebene. Es ist ja kein Widerspruch, Unterhaltung und Anspruch. Wo entfernt ihr euch, würdest du sagen, am weitesten von der Realität, weil ihr gesagt habt, hier möchten wir doch diese filmische Dramatik oder Dynamik hineinbringen?
Also wir sind an vielen Stellen weit von der Realität entfernt, aber auch der Dokumentarfilm macht es in dem Moment, wo er sich entscheidet, eine Kamera hier hinzustellen und nicht hierhin. Also Realität erzählen geht nicht, auch nicht bei 24 Stunden Berlin, wo man versucht, Zeitabläufe zumindest nicht zu verändern. Wenn die Aufgabe lautet, 33 Tage eines Geschehens in 2 Stunden Kino zu verdichten, dann ist, glaube ich, erstmal die Frage, welche Perspektive nimmt der Film ein? Nur die der Hauptfigur oder auch die der Mutter oder von anderen Figuren? Welche Perspektiven nimmt der Film nicht ein? Wie geht man damit um, dass es zum Beispiel eine Woche gibt, von der wir nur wissen, dass es an Katrin Scherer nicht gut ging? Macht man dann so Zeiteinblendungen und tut so, als wäre das jetzt irgendwie der so und so viele Tag der Entführung? Oder schreibt man eine Szene wie bei uns, wo man sieht, dass sie im Polizeirevier ist und den Einsatzleiter sprechen will und dann gegen eine Glastür knallt. Und das ist dann der Versuch von der Dramatisierung. Aber so, dass sie auch gesagt hat, sie fühlt sich darin richtig beschrieben. Es hätte ihr so passieren können. Es ist ihr so aber nicht passiert. Also,
ja. Eine Person im Film bleibt vollkommen im Dunkeln, wir sehen sie gar nicht, und zwar der Entführer selbst. War das von Anfang an so geplant oder gab es mal den Gedanken, den in irgendeiner Form in den Film mit reinzubringen? Also er ist noch als verzerrte Telefonstimme, soweit kann man sagen, er ist noch als verzerrte Telefonstimme ein paar Mal zu hören, aber auch da hatte ich gerade durch diese Verzerrung und das schwer zu verstehende der Stimme den Eindruck, dass diese Figur vollkommen ein Schattenmann sein soll. Was waren die Gedanken dahinter? Denn das ist ja eine Figur mit großem Spannungspotenzial, großem schauspielerischem Potenzial.
Der Gedanke war ganz einfach, dass wir nichts im Film zeigen, was nicht auch Johann hätte sehen können.
Okay, gut, das ist eine sehr klare Antwort. Und wie habt ihr das Projekt durchgebracht? Ich habe mich auch gedacht, wenn man mit so einem Projekt ankommt, man möchte es realisieren, dann viele sagen, aber wir wollen eine Geschichte, die Action hat, die knallt, die ein konventioneller Krimi ist. War das schwer, so einen eher ungewöhnlichen Ansatz, der eine ganz andere dramatische Perspektive wählt, durchzubringen bei dem Thema?
Nee, aber bei wem durchbringen?
Zum Beispiel bei den Produzenten. Ich hätte mir vorstellen können, dass
Produktionsfirma. Ja, Produzenten.
Also es gab da keine verschiedenen Perspektiven, dass manche vielleicht so sagen, wir wollen das hier mehr auf Krimispannung machen oder mehr Action. Es war immer klar, dass das eine ganz starke dramatische Verantwortung
haben wird. Da wir eine kleine, unabhängige Produktionsfirma sind, 23,5 Film, entscheiden wir selbst, welche Stoffe wir machen wollen. Und dann gibt's die üblichen Finanzierungspartner beim Kinofilm, also Filmförderanstalt, Länderförderung, Fernsehsender, Verleih. Den schickt man dann ein Drehbuch und dann können die reagieren. Und da wüsste ich jetzt nicht, also anders, dadurch, dass die seit irgendwie 20 Jahren irgendwie meine Arbeiten kennen, glaube ich, hätten die auch gar nicht erwartet, dass ich mich auf so spektakuläre Krimi-Aspekte stürze. Die haben das dann einfach als Familiengeschichte gesehen und nicht grundsätzlich in Frage gestellt, welche Art von Film es werden soll.
Während der Entführungszeit von Jan-Philipp Reenzmann muss die Familie vor allem warten. Warten auf die nächsten Polizeianweisungen, warten auf die nächste Reaktion des Entführers. Dieses Warten erzeugt ohne Frage auch immer eine gewisse Langeweile, verbunden mit Ungeduld. Wie zeigt man filmisch Langeweile? War das eine Herausforderung, ohne sie zu erzeugen? Denn eigentlich will man ja gerade das Publikum nicht warten lassen im Kino. Trotzdem muss man dieses quälende Warten müssen vermitteln.
Genau, ja, das finde ich, kann man immer sich überlegen, wie zeigt man Langeweile, ohne dass es langweilig wird im Film.
Und das war jetzt gerade Langeweile.
Ja, genau.
Genau, so.
Ja, nee, ich muss überlegen. Es gibt einfach diese Einstellungen, wo Johann auf dem Bett in seinem Zimmer liegt und an die Decke starrt oder wo er auf dem Sofa in der Dämmerung liegt und nichts tut, wo er sich irgendwie Silent Running anguckt im Schlafzimmer seiner Mutter und hofft, dass die Zeit vergeht. Das ist, glaube ich, dann die Möglichkeit, Langeweile zu zeigen oder in Montagesequenzen zu zeigen, okay, Zeit vergeht, der Anwalt bekommt frische Hemden geliefert, ansonsten passiert nicht viel.
Wir sehen auch in dieser Zeit, die vergeht, wie zum Beispiel da Tischtennis gespielt wird und sogar Johann einmal mit einem der Polizisten auf den Rummelplatz geht. Spätestens bei der zweiten Szene möchten manche vielleicht anzweifeln, wie schlecht es jemandem geht, der dann sogar noch Nerv hat, sich auf den Rummelplatz zu amüsieren, auch wenn er da vor Spaß jetzt nicht überschwappt. Ist das authentisch oder wie entstanden diese Szenen?
Ja, das ist authentisch. Das ist auch alles in Johanns Buch so geschildert. Aber man sieht, finde ich, daran, dass es einfach nur hilflose Versuche sind, so einem 13-Jährigen irgendwie über die Zeit hinweg zu helfen. Also gehen wir ins Kino, denk an was anderes, lass uns auf den Dom in Hamburg gehen. Und lass dich ablenken, ich kaufe dir diese tolle Gitarre zu Ostern, damit du hoffentlich nicht so sehr an den abwesenden Vater denken musst. Ich glaube, das ist alles so in dem Bereich.
Wenn Sie sich einen bestimmten Wunsch für diesen Film aussuchen könnten, irgendetwas, was Sie sich von diesem Projekt erhoffen, was wäre das so als abschließende Frage?
Was kann man für Wünsche haben an einen Film?
Dass vielleicht bei den Leuten ist, was auslöst, dass irgendwas in der Richtung?
Ich wünsche mir generell, wenn ich ins Kino gehe, dass ich ein emotionales Erlebnis habe und dass ich danach genug Stoff mitbekommen habe, um mit den Leuten, mit denen ich im Kino bin, zu reden. Das wünsche ich mir auch für den Film.
Das wären auf jeden Fall spannende Gespräche. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch bei Hans-Christian Schmidt. Am 3. November, wie gesagt, startet Wir sind dann wohl die Angehörigen in den Kinos. Ihr könnt unsere Kritik aber im Movie Break finden. Schaut ihn euch an und vertieft euch in die Geschichte. Das war's von mir hier. Dankeschön.